man muss in Deutschland dann nur angucken auf Sachen, die AfD-Politiker öffentlich sagen, in denen sie auch relativ deutlich machen, dass sie wenig Interesse haben, die Demokratie aufrechtzuerhalten, sobald sie erstmal an der Macht sind. Das heißt, die Bedrohung da ist ziemlich offensichtlich.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.
Überall hört man von dem Erstarken rechter Parteien. Aber was bedeutet das eigentlich? Dr. Manuel Müller ist Senior Research Fellow am Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Herr Müller, wie viel Einfluss hat denn die EU eigentlich auf unser Leben in Deutschland?
Und die EU hat einen enormen Einfluss auf das Alltagsleben, einfach weil sie inzwischen in sehr, sehr vielen Bereichen Gesetzgebungskompetenzen hat und deswegen eben auch in all diesen Bereichen den Alltag mitgestaltet. Das reicht von der Migrationspolitik über die Klimapolitik bis natürlich zur Wirtschaftspolitik. Da geht es sehr viel um die Rechte, die Menschen aus anderen EU-Ländern, die in einem anderen Mitgliedsland leben, haben. Also es gibt enorm viele Bereiche, in denen die EU heutzutage das Alltagsleben mitgestaltet.
Vielen Dank für Ihre erste Einordnung. Doch nun mehr zu Ihnen. Können Sie sich bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, ich bin Mitarbeiter am Finnish Institute of International Affairs in Helsinki. Das ist der größte Außenpolitik-Think Tank in Finnland, wo ich mich mit EU-Themen beschäftige, vor allem Fragen der institutionellen Reform der EU, also wie sollen die EU-Institutionen gestaltet sein, damit sie möglichst demokratisch funktionieren. Und im Moment beschäftige ich mich vor allem mit der Europawahl, die ja in diesem Jahr ansteht.
Sehr interessant. Ich habe auch gesehen, dass Sie seit 2011 den erfolgreichen Blog Der Europäische Föderalist führen. Worüber schreiben Sie da?
Das stimmt, damit habe ich angefangen, während ich an meiner Doktorarbeit geschrieben habe. Die war über ein historisches Thema und ich wollte mich dann sagen, auch mehr mit aktueller Politik beschäftigen und habe dann begonnen, dieses Blog zu schreiben. Da geht es um eben im Grunde alle Fragen, die mit europäischer oder allgemein überstaatlicher Demokratie zu tun haben. Also wie kann es funktionieren, dass europäische Bürgerinnen und Bürger möglichst selbst Einfluss darauf nehmen, wie sie die europäische Politik gestalten, können die europäischen Parteien mehr an Bedeutung gewinnen und so weiter. Also alle Fragen, die irgendwie mit europäischer Demokratie zu tun haben.
Also, man hört ja in der Politik oft links, rechts, Mitte. Wie definiert sich denn eine rechte Partei? Also, was bedeutet es überhaupt, rechts zu sein?
Naja, in einem sozusagen klassischen Modell würde man nach zwei Dimensionen unterscheiden. Zum einen gibt es wirtschaftspolitisch links und rechts. Wirtschaftspolitisch linke Parteien sind eher für eine starke Umverteilung, für Investitionen des Staates und allgemein für öffentliche Interventionen in die Wirtschaftspolitik. Wirtschaftspolitisch rechte Parteien sind eher dafür, dass der Staat sich zurückhält, dass man die Steuern senkt. In Bezug auf die aktuelle Debatte über rechtsextreme Positionen geht es aber eher um die gesellschaftspolitische Dimension, in der linke Parteien sich häufig zum einen für sozusagen ein breiteres Spektrum an Lebensmodellen einsetzen und insgesamt sozusagen eher einen inklusiven Ansatz vertreten. Das hat dann beispielsweise auch damit zu tun, dass in der Klimapolitik eher die Interessen von zukünftigen Generationen mit einbezogen werden sollen. Das hat mit Fragen von transnationaler Solidarität zu tun, also die Frage, inwiefern sozusagen die Interessen von Bürgern aus anderen Ländern mit einbezogen werden in die eigene politische Interessenfindung. Und das hat in der Innenpolitik dann mit beispielsweise Fragen von Genderpolitik zu tun oder eben migrationspolitisch mit einer größeren Offenheit für Menschen, die aus anderen Ländern gekommen sind, während auf der anderen Seite rechte Parteien oft eher eine sozusagen exklusive Gesellschaftspolitik vertreten, das heißt sich stärker auf die Menschen fokussieren, die als sozusagen lokal anwesend und eher sozusagen traditionellen Normmustern entsprechend wahrgenommen werden, mit eben einer eher restriktiven Migrationspolitik, einer eher traditionellen Genderpolitik. und in klimapolitischen Fragen eben oft eher sozusagen die unmittelbaren, wenn man so möchte, Bedürfnisse der aktuellen Generationen hervorgehoben werden, eher als dass man quasi sagt, wir müssen uns jetzt beschränken, um für künftige Generationen das sozusagen Klima zu retten.
Und die Mitte ist dabei eine Position, die sowohl links, also linke Komponenten hat, das heißt eher progressiv, eher offen, inklusiver, haben Sie gerade beschrieben, aber auch Elemente von den rechten Parteien, eher konservativer und traditioneller. Ist das dann die Mitte oder sind das diejenigen, die sagen, ich habe einfach nichts mit Politik zu tun?
Naja, nichts mit Politik zu tun zu haben, würde ich sagen, ist unpolitisch. Das ist auch nicht Mitte, sondern die Mitte ist in der Regel Positionen, die eben auf Mäßigung setzen, auf Kompromissfindung, auf ein Zusammenbringen von ansonsten vielleicht gegensätzlichen Positionen. Das ist quasi das, was traditionell als demokratische Mitte verstanden wird, also eine hohe Kompromissbereitschaft und eben ein Versuch, es, wenn man so möchte, in keine Richtung zu übertreiben.
Kann denn jede Partei so einfach eine Richtung zugeschrieben werden?
Nein, ich habe ja schon gesagt, dass es eben mindestens ein zweidimensionales Modell ist, weil wirtschaftspolitische und gesellschaftspolitische Positionen nicht immer unbedingt in eins fallen. Und es muss auch nicht unbedingt bei einem zweidimensionalen Modell bleiben. Man kann dann teilweise einfach noch andere Kategorien finden. Also beispielsweise könnte eine Partei nach innen hin durchaus progressiv sein und sich für unterschiedliche Lebensstile einsetzen, nach außen hin aber eher dafür sein, Grenzen dicht zu halten und möglichst wenige MigrantInnen ins Land zu lassen.
Was meinen Sie damit zweidimensional?
Zweidimensional meint, dass es eben in zwei verschiedenen Hinsichten man die Parteien aufspannen kann, wenn man so möchte. Also eben in einerseits hinsichtlich ihrer gesellschaftspolitischen Positionen, andererseits hinsichtlich ihrer wirtschaftspolitischen Positionen. Und die müssen nicht immer übereinstimmen. Also eine Partei kann gleichzeitig wirtschaftspolitisch links sein und sich eben für eine starke Umverteilung einsetzen und gesellschaftspolitisch rechts und sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass traditionelle Familienmodelle weiterhin aufrecht gehalten werden. Und die dann eben zu sagen, diese Parteien sind links und diese Parteien sind rechts, ist letztlich eine Vereinfachung, in der man eben verschiedene solche Politikbereiche zusammenfasst. Aber eben als quasi als einfache Formel funktioniert dieser Links-Rechts-Gegensatz schon, einfach weil eben sehr häufig bestimmte Positionen nah beieinander liegen. Also dass Parteien, die gesellschaftspolitisch eher autoritär sind und sich eher für traditionelle Modelle einsetzen, eher für starke Hierarchien, eben relativ oft dann auch eher unternehmerfreundlich sind.
Verstehe ich das richtig, dass wirtschaftspolitisch meint, wie halt eben die Wirtschaft betrachtet wird, wie jetzt Umverteilung der Gelder, die Unterschiede zwischen Arm und Reich und gesellschaftspolitisch dann wirklich, wie die Beziehungen zwischenmenschlich sind und wie die Gesellschaft angesehen wird? Sind das so die Definitionen?
Genau, also eben in der Wirtschaftspolitik und also Wirtschaft, Sozial- und Finanzpolitik, das sind dann ja jeweils auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Bereiche, aber da geht es eben vor allem darum, wie die Wirtschaftsbeziehungen gestaltet sind, inwieweit der Staat sich darin einmischt, wer am Ende wie viel Geld bekommt, auch wie stark zum Beispiel die Arbeitnehmerrechte in Unternehmen sind oder eben auch nicht. Während es in der Gesellschaftspolitik, das sind typischerweise Fragen wie zum Beispiel die Familienpolitik. Wie ist das Familienrecht ausgestaltet? Welche Rechte haben Frauen und Männer ganz traditionell, als sie noch nicht einfach in allen Bereichen gleichberechtigt waren? Aber auch Fragen von beispielsweise, wie ist die Kita-Versorgung? Wie funktionieren die Schulen? Wie funktioniert das Eherecht? Wie funktioniert das Erbrecht? Und dann im weiteren Sinne auch Fragen wie eben die Umweltpolitik oder die Migrationspolitik. Also all diese Aspekte, die am Ende dann das Zusammenleben auch noch beeinflussen, jenseits von eben Fragen, die direkt mit dem Geld zu tun haben. Und wie gesagt, man kann das dann immer noch in weitere einzelne Aspekte unterteilen. Am Ende eben gibt es so viele potenzielle Positionen, wie es Politikbereiche und politische Fragen gibt. Aber eben häufig fallen die eben bestimmte Positionen dann zusammen. Parteien, die einfach ein bestimmtes Weltbild haben, haben dann oft eben sozusagen ein gewisses Set an Positionen, anhand von denen man das dann eben etwas vereinfacht an so einer Links-Rechts-Skala ausrichten kann.
Sie meinten ja gerade so, in der Theorie funktioniert die Formel von links und rechts ganz gut. Aber warum gibt es eigentlich zwei Fraktionen?
Ja, es gibt ja mehr als zwei Fraktionen. Es gibt ja im Parlament so viele Fraktionen. Also im Bundestag gibt es ungefähr so viele Fraktionen wie Parteien. Aber der grundsätzliche Gegensatz zwischen links und rechts geht letztlich historisch zurück auf die ersten demokratischen Parlamente, in denen noch ganz andere Fragen verhandelt wurden, in denen es zum Teil um Fragen ging wie Republik oder Monarchie oder selbst unter den Leuten, die der Meinung waren, man braucht weiterhin eine Monarchie, dann ging es darum, aber soll der König die Regierung ernennen dürfen oder soll das Parlament die Regierung ernennen dürfen? Und das war dann eben oft auch durchaus gepaart an Fragen, die man als wirtschafts- oder gesellschaftspolitisch bezeichnen könnte. Also eben an Gegensatz zwischen Arbeiterinteressen und Unternehmerinteressen und dergleichen. In dieser Zeit wurde es schon üblich, teilweise bevor die ersten Parteien, wie wir sie heute kennen, entstanden sind, war es üblich, dass die Abgeordneten in den Parlamenten, die ähnliche Positionen hatten, sich halt auch zusammengesetzt haben, weil sie einfach mehr miteinander zusammengearbeitet haben. Und da gab es eben in verschiedenen Parlamenten diese Struktur, dass die linken Abgeordneten links saßen und die rechten Abgeordneten rechts. Also, dass die Abgeordneten sich für stärkere Veränderungen eingesetzt haben, stärkere Abrücken von den traditionellen politischen Verhältnissen auf der linken Seite waren, während diejenigen, die sich eben eher für die Beibehaltung von den existierenden Verhältnissen eingesetzt haben, eher rechts saßen. Und daher ist dann letztlich dieser Begriff links und rechts entstanden, der dann eben später auf die verschiedenen Parteien übertragen wurde.
Aber das hat keinen symbolischen Wert, warum linke Parteien sich links gesetzt haben und nicht rechts.
Das ist einigermaßen zufällig und es gab auch einzelne Parlamente, in denen es anders gab, in denen zum Beispiel die Sitzreihen relativ steil waren und dann die einen Abgeordneten oben saßen und die anderen unten. Also es gab soweit ich weiß, während der Französischen Revolution gab es mal die Bergpartei und die Talpartei. Also es ist einigermaßen Zufall, wieso die jetzt links und rechts heißen, aber es hat sich eben in sehr vielen Parlamenten so eingebürgert und ist deswegen auch international verständlich. Also man weiß überall, was man ungefähr meint, wenn man links sagt und was man ungefähr meint, wenn man rechts sagt.
Was unterscheidet denn rechte Wählerinnen und rechte Wähler von Rechtspopulisten und Rechtsextremen?
Das ist eine gute, weil sehr umstrittene Frage, die nicht immer so einfach beantwortbar ist. Die Idee ist natürlich, dass alle politischen Positionen immer irgendwie graduell sind. Es gibt die Mitte und es gibt irgendwo ein Extrem und eine Mitte-Rechts-Position ist eben eine, die möglicherweise stärker auf Ordnung setzt, auf Beibehalten von traditionellen Verhältnissen, auf Hierarchie, die eher unternehmerfreundlich ist als umverteilungsfreundlich, aber die bereit ist, bei all diesen Dingen auch Kompromisse und Zugeständnisse zu machen und eben nicht unbedingt versucht, die Position bis zum Äußersten zu treiben, sondern eben anerkennt, dass es quasi andere Positionen in der Gesellschaft auch gibt und dass man ein Land nur regieren kann, indem man eben mindestens eine Mehrheit der Bevölkerung zusammenbringt. Demgegenüber bezeichnet man als radikale Positionen traditionellerweise solche, die eben keine Kompromisse machen wollen, sondern die ihre Position hart durchsetzen wollen und möglichst unverfälscht. Als populistisch bezeichnet man häufig sozusagen Positionen, die also in erster Linie einen Gegensatz aufmachen zwischen der Bevölkerung und den Eliten. Also eine rechtspopulistische Position wäre, wenn man quasi öffentlich sagt, dass die Bevölkerung eigentlich sehr viel rechter ist als die Eliten und quasi das politische System ein Problem damit hat, dass die Eliten das Land nach links ziehen gegen den Willen der Bevölkerung. Das ist typisch populistisch. Gleichzeitig wird mit Populismus oft auch ein bisschen die Idee verbunden, dass populistische Politiker selbst gewissermaßen das nur strategisch oder nur rhetorisch solche Argumente einsetzen, um quasi Leute auf ihre Seite zu bringen, ohne notwendigerweise selbst diese Überzeugung zu haben. Und eben als extrem wird dann meistens die Position bezeichnet, die halt am äußersten Rand ist und die gewissermaßen mit allen Mitteln die eigenen Positionen durchsetzen möchte. Das Problem an diesen Begriffen ist, dass sie eben auch nicht ganz so klar sortieren, wie das zunächst mal den Eindruck hat, sondern dass auch da natürlich die Übergänge immer fließend sind. Dass man deswegen nicht immer so richtig sauber unterscheiden kann, inwiefern eine Partei jetzt rechtspopulistisch oder rechtsextrem ist, sondern eben es leicht auch mal sozusagen von der einen Einstufung in die andere Einstufung hinüberwechselt. Oder auch, dass um diese Begriffe am Ende dann selbst politische Kämpfe geführt werden, indem eben eine Partei von sich selbst sagt, sie sei doch eigentlich Mitte, während andere von der Partei sagen, sie ist rechts außen. Indem eben über sozusagen die einfachen Begriffe links und rechts dann politisiert werden, weil es gibt gewissermaßen einen Konsens, dass Mitte-Links- und Mitte-Rechts-Positionen irgendwie legitim sind und dass linksextreme und rechtsextreme Positionen irgendwie problematisch sind. Aber dann gibt es dazwischen eben ja auch noch den einfachen Begriff rechts. Und dann gibt es diejenigen, die quasi versuchen, rechts als ein Synonym von Mitte-Rechts zu etablieren, um gewissermaßen zu sagen, man muss nicht unbedingt Mitte sein, man kann auch rechts sein, ist auch in Ordnung, während andere rechts eher mit rechtsextrem gleichsetzen und sagen, quasi sobald man die Mitte aus dem Auge verliert, wandert man schon in sozusagen ein problematisches Gebiet. Also darüber kann man dann auch wieder rhetorische Schlachten führen, wenn man so möchte, weil eben all diese Begriffe nicht unbedingt ganz eindeutige Definitionen haben.
Haben Sie Beispiele von Parteien, die sich selbst als Mitte bezeichnen würden, aber einen Großteil der Gesellschaft als äußerst rechts?
Es ist jetzt schwierig, ein einfaches Beispiel zu nehmen, das sozusagen allgemein bekannt ist.
Sie können auch eins nehmen, worüber Sie immer mal sprechen wollten, was noch nicht bekannt ist, uns bekannt machen.
Naja, vielleicht kann man einfach sagen, dass es in einem einfachen Beispiel fängt das schon bei der deutschen AfD an eigentlich. Wenn die AfD vor einigen Jahren plakatiert hat mit Sprüchen wie Deutschland aber normal, dann hat sie damit suggeriert, dass sie eben eigentlich die normale Partei ist. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin mit populistisch bezeichnet hat. Wir sind die Normalen und die anderen sind irgendwie seltsam. Aber das suggeriert natürlich auch, dass man eben selber eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren würde, eben die Normalen und nicht die Außenseite. Das von einer Partei, die eben wo es einen breiten Konsens gibt unter den anderen demokratischen Parteien oder unter den demokratischen Parteien, dass sie rechtsextrem ist, ist eben so ein Beispiel dafür, wie über solche Begriffe am Ende dann auch einfach Definitionsschlachten geführt werden können.
Wie stark ist denn nun aktuell der rechte Flügel?
Der rechte Flügel wovon?
Vom Europaparlament oder auch generell, wenn wir jetzt auf nationaler Ebene schauen?
Man konnte in den letzten Jahren sehen, wie eben rechte oder rechtsextreme Parteien in vielen europäischen Ländern stark dazugewonnen haben. In einigen Parteien haben sie eben die traditionellen Mitte-Rechts-Parteien deutlich überholt, etwa in Frankreich oder in Italien. Da sind Parteien, die sozusagen dem entsprechen, was in Deutschland die CDU ist, inzwischen deutlich schwächer als Parteien, die eben deutlich rechts von ihnen stehen. Ja, auch in Deutschland hat natürlich die AfD in den letzten Jahren sehr, sehr stark dazugewonnen, nachdem es in Deutschland lange überhaupt keine relevante Partei rechts von CDU und CSU gab. Ist eben inzwischen in Umfragen bei um die 20%. Also es ist schon sehr starke Entwicklung. Europaweit, wenn man sich eben Wahlumfragen aus allen Mitgliedstaaten anguckt und eine Sitzprojektion für das Europäische Parlament macht, so wie ich das regelmäßig mache, würden die beiden rechten Fraktionen, also es gibt zwei Fraktionen, im Europäischen Parlament rechts der Europäischen Volkspartei, also die Europäische Volkspartei ist sozusagen das europäische Pendant zur deutschen CDU-CSU, und rechts davon gibt es dann noch zwei weitere Fraktionen, die heißen Europäische Konservative und Reformisten einerseits und Identität und Demokratie andererseits. Und diese beiden Fraktionen würden zusammen jetzt bei der Europawahl nach den Umfragen etwas mehr als 25% der Sitze, also ein Viertel der Sitze bekommen. Das ist stärker, als sie je zuvor waren. Also bei vergangenen Europawahlen waren die unterschiedlich stark, aber so 10 bis 15%. Zuletzt hatten sie schon zugelegt, also sowohl 2014 als auch 2019 hatten rechte Parteien schon dazugewonnen. Aber eben, es wäre jetzt das erste Mal so, dass sie auf über ein Viertel der Sitze kommen.
Woran kann das liegen?
Es gibt sicher viele verschiedene Gründe, die man sozusagen nicht so einfach auflisten kann. Aus meiner Sicht ist vielleicht einer der Gründe, die in den letzten Jahren sehr stark diesen Aufstieg betrieben haben, die Krisen, denen wir zuletzt ausgesetzt waren. Es gab bei der Europawahl 2019, da konnte man das ein bisschen beobachten, dass es so eine Polarisierung gab in Bezug auf das, was ich den Gegensatz von Inklusion und Exklusion nenne. Also es gab auf der einen Seite Parteien, die sich sehr stark dafür gemacht haben, dass man die Gruppe von Menschen, für die man Politik macht, letztlich erweitern sollte. Eben in Bezug auf die Klimapolitik, dass man quasi stärker künftige Generationen mit einbeziehen sollte, in Bezug auf Migrationspolitik, dass man das Land offener machen sollte für Menschen, die aus anderen Ländern ankommen, in Bezug auf die Europapolitik, dass man mehr Solidarität zwischen den Staaten haben sollte und wenn es in einem Land eine Krise gibt, dass die anderen Länder dann beispringen. Das ist das, was ich als sozusagen die inklusive Position bezeichne. Und die insbesondere von den grünen Parteien und einem Teil der liberalen Parteien 2019 sehr stark gemacht wurde. Und die haben tendenziell dazugewonnen bei der Europawahl 2019. Und dann gab es auf der anderen Seite den sozusagen exklusiven Pol, also Parteien, die sich genau im Gegenteil gesagt haben, wir müssen uns vor allem um sozusagen unsere Leute hier und jetzt kümmern, die deswegen gesagt haben, eben eine weniger weitreichende Klimapolitik, eine restriktivere Migrationspolitik, und in der Europapolitik soll auch jedes Land erstmal sich um sich selbst kümmern. Und dieser Pol, das wurde vor allem vertreten eben von den rechten Parteien, die 2019 auch dazu gewonnen haben. Und in der Mitte gab es quasi Parteien, die sich in dieser Frage nicht so eindeutig positionieren wollten. Zum Teil, weil eben ihre eigene Wählerschaft dazu keine sehr klare Position hat. Und die Mitte-Parteien waren die 2019 am meisten verloren haben. Das heißt, es gab eine Polarisierung in dieser Frage. Es haben auf beiden Seiten die dazu gewonnen, die sich klar positioniert haben, und diejenigen, die eben in der Mitte waren, haben verloren. Und seitdem haben wir vor allem zwei große Krisen erlebt in Europa. Zum einen die Corona-Pandemie und zum anderen den Krieg in der Ukraine, der dann eine Energiekrise und eine Lebenshaltungskostenkrise ausgelöst hat. Also alles ist schubartig teurer geworden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022. Und beides hat für viele Menschen sozusagen große unmittelbare Probleme ausgelöst. Während der Pandemie saß man irgendwie hilflos alleine zu Hause. Und in der Lebenshaltungskostenkrise konnte man sich plötzlich viele Dinge nicht mehr leisten. Und diese sozusagen Verstärkung von unmittelbaren eigenen Problemen hat möglicherweise nochmal einen Schub bewirkt, dass eben die Parteien, die sagen oder die versprechen, sich quasi um die Leute zu kümmern, die jetzt und hier da sind und die sagen, es muss jetzt mal irgendwie Schluss sein damit, dass wir Politik für die ganze Welt und auch nur zukünftige Generationen betreiben, sondern es geht quasi jetzt hier direkt um uns, dass diese Parteien eben jetzt nochmal Zulauf bekommen haben. Aber das ist eben sicher auch nur ein Faktor in einem sehr, sehr komplexen Bild, in dem eben auch noch viele andere Dinge eine Rolle spielen.
Mit welchen Themen versuchen die Fraktionen denn noch, die Wählerschaft zu überzeugen?
Die rechten Parteien, meinen Sie?
Generell, also die verschiedenen Fraktionen. Aber wir können auch gerne den Fokus auf die rechten Parteien legen.
Okay. ein Thema, mit dem rechte Parteien in Europa sozusagen einen Schub erlebt haben, war vor ungefähr 15 Jahren die Euro-Krise. Das war eine Zeit, in der eben in einzelnen EU-Mitgliedstaaten es sehr große wirtschaftliche Probleme gab und es deswegen dann eine große Diskussion darüber gab, ob andere Mitgliedstaaten ihnen finanziell helfen sollen oder ob man damit eigentlich ein problematisches Verhalten der Krisenstaaten am Ende belohnt. Und das war eine Diskussion, wo man eben so eine Polarisierung hatte über transnationale Solidarität und in der dann in vielen Mitgliedstaaten, vor allem im nördlichen Europa, also die weniger betroffen waren von der Krise, rechte Parteien dann einen Aufschwung hatten, weil sie eben gesagt haben, wir wollen unser Geld für uns behalten und nicht den Krisenländern helfen. Das war ein Moment, in dem beispielsweise hier in Finnland die rechte Partei zum ersten Mal sehr großen Aufschwung bekommen hat und in dem in Deutschland auch die Alternative für Deutschland gegründet wurde, als eben erstmal eine vor allem euroskeptische Partei. Und dann gab es 2015 nochmal einen Schub, als im Zuge des Kriegs in Syrien sehr, sehr viele Flüchtlinge in Europa ankamen. Eben wiederum die rechten Parteien gesagt haben, wir brauchen eine restriktivere Migrationspolitik, wir dürfen nicht so viele Leute ins Land lassen. Und in diesem Zusammenhang dann eben quasi auch wieder einen Aufschwung erlebt haben mit diesen Positionen. Heutzutage ist es möglicherweise die Klimapolitik, die rechte Parteien besonders gern leiten, also eben die Ablehnung von klimapolitischen Maßnahmen, die halt häufig mit unmittelbaren Kosten oder Verboten oder Restriktionen verbunden sind. Und da dann zu sagen, das wollen wir nicht, das belastet uns zu sehr, ist etwas, was auch wiederum ganz gut funktioniert, weil man damit halt an die sozusagen unmittelbaren Bedürfnisse von manchen WählerInnen adressieren kann. Auf der anderen Seite eben bleibt auch die Migrationspolitik so ein Dauerbrenner, weil natürlich auch die Einwanderung in Europa weiter steigt. Das hat zum einen mit der großen Anzahl von globalen Krisen und Kriegen zu tun. Zum anderen wird langfristig auch wieder durch den Klimawandel es natürlich auch zu mehr Migration kommen, wenn einfach größere Teile der Welt immer schlechter bewohnbar sind. Und dann gibt es schließlich auch noch ein Bedürfnis nach Einwanderung in Europa, wo die Gesellschaft immer älter wird. Das heißt, es gibt sozusagen schon allein dadurch mehr Einwanderung. Und wenn es aber gleichzeitig in der Gesellschaft die Integration nicht gut gelingt von den Menschen, die neu kommen, dann ist es natürlich immer wieder auch ein Thema, mit dem rechte Parteien dann gut punkten können, dass sie eben Menschen, die sich überfordert fühlen, davon, dass es neue Gesichter, neue Sprachen und so weiter gibt, dass man denen dann irgendwie versprechen kann, man könnte das Saat wieder zurückziehen und Einwanderung bremsen. Also auch das ist ein Thema, mit dem rechte Parteien immer wieder punkten. Und da dieses Thema nicht enden wird, sondern eben auf absehbare Zeit Migration eher zunehmen wird, ist das vermutlich auch ein Thema, mit dem rechte Parteien noch länger werden punkten können, sofern es da nicht gelingt, natürlich die gesellschaftlichen Diskurse insgesamt zu ändern. Das ist dann wiederum etwas, wo die anderen Parteien gefordert sind, eben wie bei all diesen Themen dann da gewissermaßen dagegen zu halten und ihre eigenen Argumente dazu zu entwickeln.
Sie sprachen gerade von einem restriktiven Migrationsprozess. Was genau meint das, dass Migration noch mehr reguliert werden soll oder?
Reguliert und eingeschränkt. Also es gibt natürlich einfach sehr viele Menschen, die aus vielen Teilen der Welt nach Europa kommen wollen. Zum Teil, weil eben andere Teile der Welt nicht mehr sicher sind angesichts von Kriegen und Krisen. Zum Teil aus wirtschaftlichen Gründen, weil Europa einfach ein sehr reicher Kontinent ist und deswegen für viele Menschen natürlich Lebenschancen bietet. Und gleichzeitig, es bedeutet aber natürlich, wenn viele Menschen hier ankommen, vor allem in sehr kurzer Zeit, bedeutet es natürlich auch viele politische Herausforderungen. Etwa, dass man dann einfach mehr Wohnungen braucht, die man oft nicht ohne weiteres aus dem Boden stampfen kann, zumindest eben nicht in kurzer Zeit. Oder dass man Sprachkurse anbieten muss und dass man irgendwie mit Menschen umgehen muss, die ja vielleicht kommen, ohne dann unmittelbar sich per Sprachkurs integrieren zu wollen oder dass es einfach an sich irgendwie unterschiedliche kulturelle Sichtweisen auf verschiedene Dinge gibt. Und all das sind politische Herausforderungen, auf die man dann irgendwie reagieren muss. Und da gibt es dann natürlich verschiedene Optionen, wie man damit umgehen kann. Man kann einerseits mit mehr Angeboten reagieren, dass man eben sagt, man muss Menschen, die neu ins Land kommen, gewissermaßen das Leben möglichst einfach machen, damit es eben gelingt, dass sie sich integrieren, damit sie sich besser orientieren können, damit sie leichter Fuß fassen und am Ende eben ein normales Leben als Teil der hiesigen Gesellschaft führen können. Es gibt auf der anderen Seite die Position, dass man sagt, man muss ihnen stärkere Vorgaben machen, dass man eben Menschen keine reine Freiheit lässt, sondern sie ein bisschen sozusagen auch zwingt, sich kulturell anzupassen und zu integrieren. Und es gibt schließlich die Position, dass man sagt, man sollte einfach möglichst wenig Menschen überhaupt erst sein lassen. Entweder indem man eben die Grenzen abriegelt und das Recht zur Zuwanderung beschränkt, oder auch indem man ihnen das Leben hier möglichst erschwert, sodass es sozusagen abschreckend wirkt und dann weniger Menschen ankommen, weil sie sich denken, in Europa kann man als Einwanderer ja ohnehin nicht gut leben. Also das ist sozusagen ein bisschen grob gesagt das breite Spektrum an grundsätzlichen Einstellungen, die man in Bezug auf die Herausforderung von Migrationspolitik haben kann. Und dann ist eben eine restriktive Migrationspolitik, wie sie die rechten Parteien typischerweise fordern, eine, die eben darauf setzt, möglichst wenig Migration zuzulassen. Das heißt, stärkere Kontrollen an den Grenzen durchzuführen, legale Zuwanderung einzuschränken, etwa das Asylrecht einzuschränken und dann gegebenenfalls eben auch einfach Menschen, die schon vor Ort sind, das Leben schwer zu machen, um zu verhindern, dass andere das quasi als attraktives Ziel ansehen. Das ist, wie gesagt, grob gesagt die rechte Position gegenüber eben anderen, die eher sich dafür einsetzen, gesellschaftliche Integration zu ermöglichen.
Mit diesen Informationen, wird es einen Rechtsruck nach der Europawahl geben?
Wenn man sich die nationalen Umfragen in den Mitgliedstaaten anguckt, dann eben sieht man das. Es wird einen Rechtsruck im Europäischen Parlament geben. Einfach, sie werden einfach mehr Sitze haben. Und mehr Sitze bedeutet dann auch mehr Geld und mehr Redezeit im Parlament, was sich dann wieder in Sichtbarkeit umsetzen lässt. Also es gibt einfach hinterher dann mehr Möglichkeiten für rechte Parteien, ihre Position im Europäischen Parlament zu präsentieren. Gleichzeitig können die rechten Parteien im Parlament natürlich weiterhin überstimmt werden. Sie haben ein Viertel der Sitze, das bedeutet, drei Viertel der Sitze haben andere Parteien. Das heißt, es ist jetzt grundsätzlich durchaus möglich, auch ohne die rechten Parteien Mehrheiten im Parlament zu bilden. Es wird nur für die anderen Parteien dann insofern schwieriger, als die sich ja auch erstmal einigen müssen. Es ist ja nicht so, dass die Parteien der Mitte alle irgendwie die gleichen Positionen hätten, sondern auch da gibt es ja nochmal Unterschiede zwischen eben Mitte-Rechtsparteien, Mitte-Linksparteien, grünen Parteien, liberalen Parteien. Es wird schwieriger für die Parteien, sich zu einigen, wenn ein größerer Teil der Sitze von den Rechten besetzt wird. Das heißt, man gegebenenfalls mehr Parteien mitnehmen muss unter den anderen, um eine Mehrheit im Parlament zu bilden. Und natürlich geraten die Parteien auch inhaltlich unter Druck. Wenn die rechten Parteien dazugewinnen, mit ihren Argumenten sichtbarer werden, dann ist es auch für die anderen Parteien ja, schwieriger, sich mit ihren Positionen dem komplett entgegenzuhalten. Das wird umso schwieriger auf europäischer Ebene, weil es nicht nur das Europäische Parlament gibt, sondern auch noch den Rat. Der Rat, das ist die Institution, in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten zusammenkommen, also wo jedes Land einen Minister oder eine Ministerin hinschicken kann. Für alle Beschlüsse, die auf europäischer Ebene gefasst werden, alle europäischen Gesetze, ist notwendig, dass das Parlament und der Rat sich einig werden. Also die beiden müssen immer auf eine gemeinsame Linie kommen. Und im Rat ist es jetzt so, dass es nicht genügt, einfach nur eine Mehrheit der Länder hinter sich zu haben, sondern im Rat ist es immer mindestens eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, man braucht, das genaue Verfahren ist dann ein bisschen technisch, aber man braucht immer mindestens 55% der Mitgliedstaaten, die mindestens 65% der Bevölkerung der EU repräsentieren müssen. Also man braucht ein gutes Stück mehr als die Hälfte, kann man sich merken. Und in manchen Entscheidungen, vor allem wenn es um Sozialpolitik geht oder um Außenpolitik oder um Steuerpolitik, dann müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen. Also alle die EU-Regierungen müssen mit einer bestimmten Entscheidung einverstanden sein. Und alle Mitgliedstaaten bedeutet natürlich auch die Mitgliedstaaten, in denen Rechtsaußenparteien jetzt schon an der Regierung sind. Also beispielsweise Ungarn oder auch Italien. Das heißt, dass man im Rat diese Rechtsaußenparteien nicht einfach ignorieren oder überstimmen kann, sondern immer wieder eben auch auf sie zugeht und mit ihnen Kompromisse macht. Und diese Kompromisse sind dann die Position des Rates und der Rat macht wiederum einen Kompromiss mit dem Europäischen Parlament. Aber eben bei bestimmten Themen, wenn es einfach notwendig ist, die rechten Parteien mit an Bord zu haben, dann finden deren Positionen eben auch am Ende irgendwie ihren Weg in die europäische Gesetzgebung. Das ist dann nicht irgendwie sozusagen eine Sache von Schwarz oder Weiß. Es ist nicht so, dass Europa entweder von Rechtsaußenparteien regiert wird oder Rechtsaußenparteien keine Rolle spielen, sondern es ist eher so was Graduelles. Es ist so, dass sie halt nach und nach je mehr Regierungen sie beteiligt sind und je mehr Sitze im Europäischen Parlament sie haben, bekommen sie nach und nach mehr Einfluss auf die Politik. Und das, ja, zeigt sich dann in vielen einzelnen Entscheidungen, ob es eben um Migrationspolitik und Asylpolitik geht oder um Klimapolitik oder um Wirtschafts- und Sozialpolitik. Es zeigt sich in vielen einzelnen Entscheidungen, dass eben die Kompromisse sozusagen so ein bisschen weiter nach rechts wandern. Und das ist eine Entwicklung, die hat man in den letzten Jahren durchaus auch schon gesehen, weil eben dieser Aufstieg der Rechten jetzt auch nicht irgendwie plötzlich und aus dem Nichts kommt, sondern sich eben ja auch schon seit einigen Jahren entwickelt hat. Und so wie die aktuellen Umfragen aussehen, wird das halt nach der Europawahl auf jeden Fall auch so weitergehen.
Also, wenn sich Wenn sich die rechten Parteien immer Schritt für Schritt steigern, graduell, hast du es gerade, haben Sie es gerade beschrieben, kann man dann irgendwann davon ausgehen, dass es dann wirklich zu dem Punkt kommen wird, wo man sagt, jetzt regiert bloß rechts?
Es ist natürlich immer schwierig, irgendetwas für die Zukunft auszuschließen, aber ich glaube, es ist schon relativ unwahrscheinlich, weil es natürlich auch Reaktionen auslöst. Zum einen merkt man es jetzt schon ein bisschen bei rechten Parteien, dass sie sich zumindest in einigen Ländern strategisch mäßigen und bestimmte extreme Positionen fallen lassen, um regierungsfähiger zu werden. Das heißt, es gibt einzelne rechte Parteien, die tatsächlich auch so ein bisschen zur Mitte hin wandern. Das ist aber durchaus nicht bei allen der Fall. Also auch da gibt es einfach wieder ein Spektrum unter den europäischen Rechtsaußenparteien. Aber man sieht eben ein bisschen diese Logik, mit ganz harten Rechtsaußenmethoden ist es dann trotz allem einfach schwer, eine Mehrheit zu gewinnen in egal welchem Mitgliedsland. Und zum anderen sind eben solche ja, wahlpolitischen Entwicklungen oft eher ein Pendel als eine Einbahnstraße. Wenn eine Partei in einem Land eine Zeit lang an der Macht war, wählen Wählerinnen und Wähler oft hinterher einfach die Opposition, weil sie es irgendwann mal satt haben, oder weil eben dann doch auch mal einfach andere Sichtweisen sich durchsetzen. Es ist ja auch nicht so, dass die anderen Parteien alle irgendwie komplett hilflos wären gegenüber dem Aufstieg der Rechten, sondern die haben ja auch weiterhin die Möglichkeit, Menschen von ihren Positionen zu überzeugen. Deswegen ist sozusagen ein kompletter Rechtsrutsch dann doch nicht so wahrscheinlich. Zumindest nicht auf europäischer Ebene, wo es so viele Konsensmechanismen gibt. Eben damit man auf europäischer Ebene irgendetwas durchsetzen kann, müssen eben immer Parlament und Rat zustimmen und dann oft ganz viele einzelne Regierungen und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele Bremsen irgendwie bei der Gestaltung von europäischer Politik. Und dass eine Partei irgendwann so stark wird, dass sie all diese Bremsen immer überwinden kann und gar keine Kompromisse mehr machen muss, ist nahezu ausgeschlossen. Es gibt natürlich aber auf einzelstaatlicher Ebene Länder, die anders funktionieren. Es gibt auf einzelstaatlicher Ebene Länder, in denen es sehr viel einfacher ist, für eine einzelne Partei sehr viel Macht auf einmal zu gewinnen. Und da haben wir es natürlich jetzt in einigen Mitgliedstaaten auch schon gesehen, dass rechte Parteien an die Macht kamen und sie gewissermaßen nicht mehr wiederhergegeben haben, indem sie dann begonnen haben, das politische System einfach so umzubauen, dass es immer schwieriger wird, sie wieder abzuwählen, indem sie die Kontrolle über die Gerichte übernommen haben, die Verfassungsgerichte, indem sie die Kontrolle über die Öffentlichkeit übernehmen. Indem sie dann nach und nach sagen, parteitreue Figuren in alle möglichen wichtigen Ämter platzieren, indem sie das Wahlrecht ändern in einer Weise, dass es sie begünstigt und so weiter. Ich denke da natürlich in erster Linie an Ungarn, wo die Regierung unter Viktor Orban seit langem genauso eine Strategie betreibt. Aber es war zum Beispiel auch zu sehen in Polen, bis es letztes Jahr dann ein bisschen überraschend die demokratische Opposition doch geschafft hat, die Wahl zu gewinnen. Aber eben auch in Polen gab es diese Entwicklung hin, dass eigentlich eine rechte Partei sich sozusagen so verschanzt hat in den Institutionen, dass es immer unmöglicher gewirkt hat, sie nochmal loszuwerden. Und das natürlich kann dann ein Land tatsächlich irgendwann kippen, wenn es eben nicht mehr möglich ist, dass man eine demokratische Willensbildung hat, wenn Oppositionsparteien sich nicht mehr irgendwie frei gestalten können. Dann irgendwann kann es passieren, dass Mitgliedstaaten eben tatsächlich ja, komplett von rechten Parteien übernommen werden. Und das ist auf die Dauer etwas, was natürlich auch die EU kaputt machen würde. Die EU basiert auf der Idee, dass alle Mitgliedstaaten Demokratien sind. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es ja einfach sagen, schon unter Legitimationsgesichtspunkten extrem schwierig, weil eben in der EU über den Rat immer alle Regierungen von anderen Mitgliedstaaten am Ende auch unsere Politik mit beeinflussen. Das heißt, wenn Ungarn keine Demokratie mehr ist, dann ist die ungarische Regierung trotzdem weiterhin daran beteiligt, auch in Deutschland, auch in anderen EU-Mitgliedstaaten Gesetze mitzuschreiben.
Da würde ich gerne einmal nachfragen. Sie haben gerade erklärt, dass der Rechtsruck nach der Europawahl kommen wird. Welche Auswirkungen hat das dann auf unser Leben?
Die unmittelbaren also es wird schwierig sein, unmittelbar sofortige Auswirkungen festzustellen. Und in gewisser Weise ist das auch ein Risiko, weil eben die Entwicklung so schleichend ist, weil es nicht so ist, dass dann von einem Tag auf den anderen irgendwie die Welt komplett anders aussieht, wenn rechte Parteien bei der Europawahl dazu gewinnen. Aber es wird Folgen haben für die europäische Politik. Man kann jetzt schon annehmen, dass die Klimapolitik in den Jahren nach der Europawahl vermutlich weniger weitreichend sein wird, als sie es bisher war. Man wird das in der Migrationspolitik vermutlich merken, beziehungsweise konnte es schon merken in den letzten Jahren. Also nach 2015 hat sich durch den Einfluss von rechten Parteien und insbesondere rechten Regierungen in einigen Mitgliedstaaten die Themen, über die man in der europäischen Migrationspolitik gesprochen hat, sehr stark geändert. Da ging es am Anfang darum, wie man die Belastung durch Einwanderung besser verteilen kann zwischen den Mitgliedstaaten. Und in den letzten Jahren hat sich diese Debatte fast komplett gedreht dahin, wie man Migration besser reduzieren und stoppen und regulieren kann. Also das ist quasi von einer Frage der Lastenverteilung ist mal zu einer Frage der Abwehr gekommen. Und das ist auch dadurch passiert, dass eben Rechtsaußenparteien mit am Tisch saßen. Und auch in anderen Bereichen eben. Man wird das sozusagen, es wird nicht den einen großen Knall geben, aber man wird das nach und nach in verschiedenen Themenbereichen spüren. Und man wird, wenn man genau hinsieht, das möglicherweise auch daran sehen, wie sich die Parteien der Mitte positionieren, die eben von rechts unter Druck kommen. Also dass Parteien, die eigentlich zur Mitte gehören, anfangen, Positionen von Rechtsaußenparteien zu übernehmen, einfach weil sie entweder das Gefühl haben, dass sie das machen müssen, um Wählerinnen und Wähler zu erreichen, oder auch, weil sie eben auf europäischer Ebene diese Kompromisse machen müssen, weil man ansonsten gar nichts beschließen kann manchmal, wenn halt man eine einstimmige Entscheidung braucht und einer von den Akteuren, der da ein Vetorecht hat, ist nun mal eine Rechtsaußenregierung, dann muss man diese Kompromisse machen. Und dann sind Parteien der Mitte manchmal verleitet, diese Kompromisse schönzureden und eben irgendwie zu erklären, warum diese Kompromisse jetzt notwendig waren, und fangen dann manchmal an, die Argumente zu übernehmen, die rechten Parteien gebracht haben. Also auch das ist etwas, wie sich am Ende die Politik verändern kann, dadurch, dass Parteien der Mitte halt irgendwie vor sich selbst rechtfertigen müssen, warum sie jetzt mit den Rechten zusammengearbeitet haben. Und in solchen Dingen sieht man dann diesen langsame Rechtsverschiebung, die eben mit dadurch beeinflusst ist, dass Rechtsaußenparteien einfach zusätzliche Sitze gewinnen.
Das ist jetzt sehr auf einer parlamentarischen, politischen Ebene. Kann das denn auch Auswirkungen auf die Einzelperson haben? Jemand, der jetzt nicht unbedingt Politiker oder Politikerin ist und im Parlament sitzt und eine Kompromissfindung anstreben muss?
Ja klar, weil die einzelnen Menschen, die leben ja am Ende unter den Gesetzen, die da gemacht werden. Die Migrationspolitik, die Asylpolitik, das beeinflusst am Ende die Art, wie Menschen in Deutschland miteinander zusammenleben, Menschen mit unterschiedlichen nationaler Herkunft. Ob Leute gleiche Rechte haben oder ob es sehr starke Unterschiede gibt zwischen den Rechten von Menschen, denen man auf der Straße begegnet. Die Umweltpolitik hat natürlich hinterher Einflüsse für die Welt, in der wir leben. Die Klimapolitik wird langfristig Einflüsse darauf haben, sozusagen wie einfach man in unserer unmittelbaren Umwelt noch leben kann, wie häufig wir von Extremwetterphänomenen betroffen sind und so weiter. Also all diese politischen Dinge sind am Ende ja nur deshalb relevant, weil sie sich auf unser Alltagsleben auswirken. Und Davor gibt es dann sozusagen sehr viel Machtpolitik, sehr viele parlamentarische Spielchen, sehr viel Mehrheitsbildung, sehr viele Reden, die gehalten werden. Aber all dieser politische Prozess dient am Ende dazu, um Gesetze zu machen, die unser Alltagsleben gestalten. Und davon sind wir am Ende alle betroffen.
Glauben Sie, dass dadurch die Demokratie gefährdet wird durch diesen Rechtsruck?
Es gibt definitiv rechte Parteien in einigen europäischen Mitgliedstaaten, die ziemlich offensichtliche Angriffe auf die nationale Demokratie in ihren Ländern gemacht haben. Eben nochmal die ungarische Regierung als ein Beispiel, die inzwischen abgewählte polnische Rechtsregierung. Das ist, sozusagen, das sind jetzt nur die zwei offensichtlichsten Beispiele, weil man in dem Fall eben tatsächlich gesehen hat, wie sie diese Politik auch umgesetzt haben. Darüber hinaus gibt es sicher viele Parteien, die auch, naja, die auf europäischer Ebene mit diesen Parteien zusammenarbeiten, die durchaus auch ähnliche Interessen haben. Und man muss in Deutschland dann nur angucken, auf Sachen, die AfD-Politiker öffentlich sagen, in denen sie auch relativ deutlich machen, dass sie wenig Interesse haben, die Demokratie aufrechtzuerhalten, sobald sie erstmal an der Macht sind. Das heißt, die Bedrohung da ist ziemlich offensichtlich. Da sind nicht unbedingt alle Rechtsaußenparteien gleich. Also es gibt sicher auch rechte Parteien, die radikaler sind als die CDU oder eben die Europäische Volkspartei und trotzdem nicht grundsätzlich demokratiefeindlich. Aber es gibt eben auch viele Rechtsaußenparteien in Europa, bei denen man ja nicht darauf vertrauen sollte, dass sie die Demokratie respektieren, wenn sie erstmal die Macht errungen haben.
Sie haben auch zu Beginn öfters von traditionellen Werten gesprochen, bei denen rechte Parteien versuchen, die beizubehalten und sich eben auch für die einzusetzen. Haben Sie einige Beispiele, was man sich unter diesen traditionellen Werten vorstellen kann?
Ja, vielleicht am einfachsten ist es mit der Familienpolitik zu verdeutlichen. Familienpolitik war lange ausgerichtet an dem Ideal von Vater, Mutter, Kind. Der Mann ist der Herr im Haus und bringt das Geld rein. Die Frau ist Hausfrau und Mutter. Und die Kinder sollen den Eltern gehorchen und am Sonntag schön angezogen sein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen klischeehaft, aber das ist quasi ein traditionelles bürgerliches Familienideal. Davon hat sich die Lebensrealität in vielen Bereichen einfach wegentwickelt. Ob das jetzt mit erstmal der ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ob das mit erstmal der Gleichstellung der Frauen zu tun hat, der Tatsache, dass Frauen einfach in immer, also auch in die Arbeitswelt gekommen sind, ob das mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften zu tun hat oder allgemein mit sozusagen einer erhöhten Sichtbarkeit von LGBTQ. Und eben auch ein Einfordern von gleichen Rechten, ob es mit ja, einfach mehr Scheidungen und in der Folge auch mehr Regenbogenfamilien zu tun hat. Also sozusagen das Spektrum an familienpolitischen Entwürfen und an Geschlechtsidentitäten ist einfach sehr viel größer geworden oder zumindest das Spektrum von anerkannten Entwürfen von quasi Modellen, die dann hinterher eben auch gesellschaftlich respektiert werden. Gleichzeitig ist das aber natürlich immer verbunden gewesen mit politischen Kämpfen. Zum einen, was eben rechtlich anerkannt wird und was nicht. Und zum anderen darum, wie gesellschaftlich damit umgegangen wird. Was man sagen, öffentlich zeigen darf und was nicht, wenn man so möchte. Da ist es jetzt in in Bezug auf Homosexualität haben wir einen sehr weiten Weg zurückgelegt von einer Zeit, wo man dafür ins Gefängnis kam, zu einer Situation, in der es gesellschaftlich verpönt ist, Homosexualität abzulehnen. Und auf diesem weiten Weg wurden eben viele politische Konflikte ausgetragen. Und diese Konflikte sind natürlich bis heute nicht vorbei. Und in Bezug auf andere Bereiche sieht man natürlich auch diesen Gegensatz, wenn es jetzt etwa um das Arbeitsleben geht und um die Rolle vom Chef im Unternehmen, der traditionell als eben der Chef angesehen wurde, der irgendwie das Sagen hat, dem man dankbar zu sein hat, dass er einem bezahlt. Und wo man heutzutage eher auf flache Hierarchien setzt und die Vorstellung, dass es vielleicht irgendwie funktionale Gegensätze gibt, aber grundsätzlich eben alle Menschen erstmal da den gleichen Wert haben im Arbeitsleben. Also an solchen Stellen gibt es einfach unterschiedliche Weltbilder, wie menschliches Zusammenleben geordnet sein soll. Und entsprechend sind traditionelle Werte dann am ehesten diejenigen, die halt traditionelle, alte, überkommene Ordnungen aufrechterhalten wollen, im Gegensatz zu eben den Entwicklungen, die eher dahingehen, dass man sagt, wir müssen diese alten Ordnungen durchbrechen, um irgendwie anderen Menschen zu ermöglichen, dass sie ihr Leben führen.
Als abschließende Frage, was würden Sie jungen Menschen raten, die eher mit Angst auf die kommende Europawahl blicken?
Die einfache Antwort ist immer wählen gehen. Weil gerade bei Europawahlen die Wahlbeteiligung ziemlich niedrig ist, traditionell. Und niedrige Wahlbeteiligung heißt natürlich immer, dass sehr viele Stimmen am Ende einfach nicht berücksichtigt werden. Und das macht es dann einfacher, dass Positionen, mit denen man nicht übereinstimmt oder vor denen man Angst hat, dann politische Macht bekommen. Also wählen gehen ist bei einer Wahl sicher immer das erste und einfachste Mittel, mit dem man irgendwie sich selbst Gehör verschaffen kann und irgendwie sich Sichtbarkeit geben kann. Der zweite Schritt ist dann natürlich, sich auf politische Arbeit einzulassen. Also wenn man Sorge hat gegenüber dem Weg, den das Land nimmt, dann gibt es ja eben genügend Parteien, in denen man sich engagieren kann. Es gibt genügend Möglichkeiten, wie man auch auf andere Weise irgendwie an politischen Diskussionen teilnehmen kann. Es gibt genügend Möglichkeiten, mit denen man einfach im alltäglichen Gesellschaftsleben sich gegenseitig unterstützen kann. Und all diese Arten von politischem oder gesellschaftlichem Engagement sind am Ende Dinge, die Leute stärken, mit denen man selbst übereinstimmt, die Leute, die einen unterstützen können und die Leute, mit denen man die Welt so verändern kann, dass man keine Angst mehr vor den Entwicklungen haben muss, die da kommen. Und ich glaube, dass das am Ende die Art ist, wie man in einer Demokratie einfach am besten Dinge verändert, indem man mitmacht, indem man sich auf diese demokratischen Verfahren einlässt, die oft anstrengend sind und nervig sind, aber das kommt einfach daher, dass es halt sehr viele Menschen gibt, die sehr unterschiedliche Sichtweisen haben und dass es nicht immer so einfach ist, diese unterschiedlichen Sichtweisen unter einen Hut zu bringen. Deswegen gibt es all diese Verfahren, aber wenn man was bewegen möchte, dann sollte man sich eben auf sie einlassen und da den besten Weg finden, der für einen selbst geeignet ist, wie man Politik gestalten kann.
Vielen Dank für Ihre Einordnung. Dr. Manuel Müller, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, gerne. Ich fürchte, ich habe immer zu lang geredet und mich irgendwie vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen. Aber ich hoffe, es lässt sich irgendwie so zusammenkürzen, dass es am Ende interessant ist.
Alles gut. Wir haben uns die Zeit genommen und das ist ja auch ein sehr bedeutsames Thema. Falls ihr euch mehr über die Europawahl informieren wollt, dann schaut doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen unter Salon5- auf TikTok oder Instagram vorbei. Und ansonsten wünsche ich euch, lieben Salon5-ZuhörerInnen, selbstverständlich eine schöne Woche und Ihnen natürlich auch, Herr Manuel Müller. Tschüss!
Tschüss.
Hey Europa, was geht? Wir machen euch fit für die Europawahl.